heute einer der Großmeister des österreichischen Kabarets bei mir im Podcast, Klaus Eckel. Herzlich willkommen.
Hallo, servus, grüß dich.
Lustig, Marco und die Kabarettstars.
Freut mich sehr. Klaus, du bist ja, jetzt fangen wir gleich mal an, doch schon sehr bekannt für deinen, darf man das so sagen, schon trockenen Humor. Das ist schon was ganz Spezielles, wo du dich von vielen anderen auch abhebst, oder?
Ich weiß ja gar nicht, ob er wirklich physisch trocken ist, weil er angeblich sehr viel Spuck auf der Bühne. Also in Wahrheit fürchte ich ehrlich gesagt, dass ich meine erste Reihe mehr befeuchte, als mir recht ist. Aber das liegt auch daran, dass ich halt wahrscheinlich das höchste Sprachtempo habe von allen Kabarettisten. Und dann, ja, dann kommt halt viel rüber zum Zuschauer, ob er will oder nicht. Ja, das ist schon meine Spezialität, würde ich mal sagen.
Klaus, lass uns dich ganz kurz vielleicht ein bisschen näher kennenlernen, ja? Gib mir fünf.
Gib mir fünf. Fünf Fragen an Klaus Eckel. Meine Freunde nennen mich,
das ist eine gute Frage, Männer, nämlich einen intensiven Zeitgenossen.
Darüber kann ich lachen.
Viel, wirklich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, am meisten Kinder, weil bei Kindern ist es natürlich so, dass sie oft nicht witzig sein wollen. Und wenn wer nicht witzig sein will und dann was Witziges macht, dann ist es besonders unterhaltsam. Oder der naive Blick von Kindern auf die Welt ist einfach für mich echt begeisternd. Das ist dann auch Humor, der völlig aus dem Bauch kommt. Und das, finde ich, bringt mich schon zum Lachen. Und dann auch viele amerikanische und österreichische Komiker natürlich auch, muss ich auch sagen. Also in Österreich natürlich die Klassiker. Hader, Stipschitz, viele Kollegen bringen mich extrem zum Lachen. Auch in Amerika Leute wie Louis C.K. zum Beispiel und so weiter. Es gibt fantastisch viele gute Komiker, ehrlich gesagt, auf der Welt. Also wenn wir was nicht so wenig haben auf der Welt, dann sind es gute Komiker derzeit. Das ist ein Rohstoff, der uns gerade nicht ausgeht.
Das ist gut, weil es bringt uns gleich zur nächsten Frage, wenn du schon so viele Kabarettkollegen aufzählst.
Diese Kabarettkollegin finde ich attraktiv.
Attraktiv? Jetzt humoristisch betrachtet oder optisch? Das sind natürlich zwei Sachen.
Das darfst du aussuchen, oder? Du sagst uns beides. Ja. Musst aber auch keine Namen nennen, Klaus.
Humoristisch finde ich wirklich schon einiges sehr attraktiv. Also ich schaue mir es ehrlich gesagt auch gerne immer humoristisch an. Humoristisch finde ich nach wie vor auch eine Lisa Eckert sehr, sehr interessant und spannend. Und der schaue ich sehr gerne zu. Mhm. Jetzt gibt es eine neue am Himmel, die heißt Malarina. Die finde ich auch, eine gebürtige Serbin. Die macht auch so Stand-up-Comedy, aber aus einer völlig anderen weiblichen Perspektive, als man erwartet. Das finde ich auch sehr spannend. Ja, und da gibt's es gibt immer mehr, ehrlich gesagt. Gott sei Dank trauen sich jetzt mehr Frauen als früher. Früher war das ja eine männliche Domäne, weil wir einfach... die Männer haben überhaupt keine Selbstkritik. Also die gehen einfach auf die Bühne und glauben, wir sind super.
Ja, das Schamgefühl ist bei uns nicht so hoch, oder?
Null Schamgefühl und null Selbstentschätzung. Und deswegen trauen immer 90%. Und die Frauen zweifeln 80 Jahre lang und dann ist es schon zu spät. Und wir sind da ganz schnell, glauben wir, das ist eh lustig, was wir tun. Und deswegen ist sie noch immer eine sehr, sehr von weißen alten Männern dominierte Branche. Ja, das muss man sagen.
Hm. Naja, so alt seid ihr auch alle noch nicht, wie du jetzt tust. Also
schon viele alte Säcke unterwegs. Aber ich finde ja auch einen alten, bei den Indianern war immer der alte weise Mann, was ganz bewundernswert ist. Heutzutage in der Gesellschaft ist er natürlich das Synonym vom Schlechten. Also es ist ja nicht alles schlecht, wenn man alt, weiß ist. Also so ist es auch.
Würde ich jetzt gar nicht sagen. Also wenn du dich jetzt vielleicht zu diesen alten, weisen Indianern dazuzählst, Klaus, also ich weiß, dass deine Shows zum Beispiel immer die sind, die am schnellsten ausverkauft sind. Also
ja, im Moment rennt es echt gut. Ja, wie gesagt, ich habe versucht, die Synthese zwischen Komik und ein bisschen Verstand oder Gesellschaftsbetrachtung zu verbinden. Das war mir immer ein Anliegen. Also ich möchte nicht nur lustig sein, aber ich möchte lustig sein. Und das ist halt, ich glaube, das, was schon eine Zielgruppe hat, wenn man es jetzt ökonomisch ausdrücken würde. Ja,
ist das dann, würdest du sagen, vielleicht noch die größere Kunst, als jetzt unter Anführungszeichen normal lustig zu sein, normales Stand-up Comedy oder Kabarett zu machen?
Ja, ich muss irgendwas machen. Ich glaube, am besten ist jeder Berater, der auf die Bühne geht, der macht was ihm entspricht. Mhm. Also es muss man, die Leute spüren sofort, wenn du es machst, weil du dich bei ihnen ich sage das jetzt ganz schier, rektal versenken willst. Also das spüren die Leute. Also wenn du Opportunist bist. es muss aus dir sein, kommen, dann wird's was. Alles, was irgendwie, deswegen sind auch immer nur die Programme gut, die Leute selber schreiben, finde ich. Und das ist zwar mühsam, aber die geschriebenen Programme funktionieren in der Regel nicht.
Sehr cool. Gib uns ein bisschen einen Einblick so in die Welt, das Leben eines Kabarettisten. Und du darfst ruhig schier reden. In unserem Podcast darfst du alles.
War eh nicht so schier. Ich habe es eh umschrieben, was ich eigentlich sagen wollte.
genau, ja. Es war eh noch höflich umschrieben, stimmt's.
Musst du aber nicht formulieren können. Nein, der Kabarettistenalltag besteht eigentlich viel aus Autofahren, weil wir sind eigentlich CO2-Schweine, weil wir fahren irrsinnig viel durch das Land und mit dem Auto und zu Bühnen und lassen dann aufbauen mit Technikern und machen Soundchecks und essen nachher irgendwelche Wurst-Käseplatten. Der Alltag eines Kabarettisten ist eigentlich überraschend monoton. Ich habe mir das auch viel spannender vorgestellt. Was interessant ist, wenn du schreibst, wenn du Sachen entwickelst, wenn du ich habe jetzt zum Beispiel Vorpremieren vom neuen Programm und dann gibt es Nummern, die funktionieren super, da freue ich mich, da gibt es Nummern A, die hängen ein bisschen und dann feilt man dran und wie tut man und dann macht man es noch einmal und dann hängt schon ein bisschen weniger und das ist eigentlich dieser Laborstatus eines Kabarettprogramms ist eigentlich sehr spannend, finde ich, weil da bist du irgendwie in der Forscherphase und da kriegt der Job schon einen Reiz. Ist mühsam auch, weil du feilst an einzelnen Sätzen stundenlang in der Hoffnung, dass er besser ankommt, aber es ist auch der spannendere Teil, ja.
Aber du kannst ja dann im Sommer, wenn du dann zu uns nach Kärnten kommst, mit deinem Programm mit dem Zug fahren. Fast, glaube ich, nur 10 Stunden.
Ich fahre sowieso. Ich bin ja eine der besten politischen Aktionen, finde ich, das Klimaticket. Und ich habe das wirklich seit letztem Jahr total umgestellt. Ich fahre wirklich so viel mit Zug wie möglich. Ich fahre nach Kärnten sofort mit Zug, weil die Badehosen kann ich schon nur mitnehmen und viel mehr brauche ich nicht. Ja. Und wenn ich dann im Sommer bin, und ich spüre wirklich wahnsinnig gerne in Kärnten. Meine Eltern haben eine kleine Wohnung schon seit Jahrzehnten am Ostjacher See, deswegen bin ich ja immer wieder in Kärnten. Und habe dort auch wahnsinnig schöne Auftritte gehabt. Bei Freunden am Weißensee zum Beispiel, die Werbung möchte ich schon machen für den Kralhof, das sind Freunde von mir am Weißensee, da habe ich mal im Kuhstall hinten gespielt zwischen Kühen und Traktoren. Das waren noch Auftritte, an die erinnert man sich, die hat man sonst in ganz Österreich nicht.
Ja. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt sind wir aber ein bisschen abgeschweift, gell? Also von gib mir fünf Fragen, jetzt sind wir bei der dritten ein bisschen hängen geblieben. Tut mir leid. Aber bleiben wir
weiter.
Ja, oder gehen wir zurück nochmal auf die Kabarettkollegen.
Mit diesem Star möchte ich gerne auf der Bühne stehen.
Das könnt ihr ehrlich sagen, ich bin so egoistisch, ich will mit keinem Star auf der Bühne stehen, weil dann spielt er mich noch an die Wand und dann sagen die Leute, na, der ist aber besser. Das ist ja furchtbar für einen Kabarettisten. Ich möchte eigentlich mit einem schlechten Kabarettisten auf der Bühne stehen, damit alle sie denken, der Eckli ist schon gut.
Okay, welcher schlechter wäre das, mit dem du auf der Bühne stehen bist, der dich ein bisschen pusht? Namen, ja, natürlich.
Gibt's ja keine.
Nein, ja, bei uns nicht.
Aber
bei uns
als recht. Star möchte ich überhaupt auf der Bühne stehen.
Das Peinlichste, das mir auf der Bühne passiert ist.
Das Peinlichste, was mir je auf der Bühne passiert ist, mir hat einmal jemand auf die Bühne gespieben.
Also
das ist, ich habe ihm auch gesagt, ich habe zuerst geglaubt, das ist ein Feedback für mein Programm, aber er hat gesagt, nein, es ist ihm einfach nur schlecht. Und dann hat er halt, das war dann schon, also das war peinlich, das war irgendwie, wir mussten dann kurz unterbrechen, mal wegwischen, weil sonst war es Geruchskabarett.
Ja, dann wäre wenigstens die erste Reihe vielleicht geflüchtet und von deinen Spuckattacken verschont geblieben.
Das stimmt natürlich, vielleicht war das ja auch, weil er gesagt, vielleicht dass ich doch, der spuckt und speibe zurück.
herrlich. Ja, schön, aber davor sind wir echt ein bisschen abgeschweift von der dritten Frage, das waren jetzt alle fünf, aber du merkst schon, es ist sehr unterhaltsam. Klaus, ganz schnelle Frage, du warst ja vor allem zu Beginn auch deiner Karriere viel in Deutschland, du warst zum Beispiel bei Quatsch Comedy Club oft dabei.
Ja.
Ja, es versteht ja vielleicht nicht jeder bei uns in Österreich jetzt deinen Humor, also es ist ein bisschen was zum Denken, aber du bist ja nicht so ein Pointenschleuder wie viele, die einfach so die Wuchteln raushauen, sondern schon ein, ich würde sagen, intelligenter Humor. Kommt das in Deutschland an, weil ihr habt ja trotzdem auch einen anderen Humor als wir?
Ja, das schon, aber ich finde ja, Humor schließt Geist hoffentlich nicht aus und ganz im Gegenteil, ich glaube, guter Humor transportiert auch ein bisschen an Verstand und also ich bin da ehrlich gesagt, mir sagt man eher nach, dass ich eh ein Pointenschleuder bin. Ich versuche halt nicht unter einem gewissen Niveau zu wuchteln oder ich versuche meine Erzählungen so zu gestalten, dass sie ein Thema haben, das gesellschaftlich irgendwie eine Relevanz hat für mich. Und dann versuche ich über das Thema sehr lustig zu sein. Und dann ist man ja eigentlich, das ist ja eigentlich das Schönste, wenn es beides hat, ne? Wo man sich denkt, ah, das hat Substanz und das ist ja lustig. Das ist eigentlich das, was wir Kabarettisten ständig suchen.
Ganz ehrlich, wie würdest du das jetzt sehen? Österreichische Kabarettisten, deutsche Comedy-Stars, was ist der Unterschied? Und vor allem, wer ist besser?
Naja, der Unterschied, ich glaube, ich sage immer, der österreichische Humor ist von unten. Also der ist jetzt wir versuchen meistens ein bisschen in die Rolle des Underdogs zu kriechen und so die Welt zu betrachten, während die viele deutsche Kollegen, die gut sind, aber die versuchen ein bisschen von die Gescheiteren zu sein auf der Bühne. Ich glaube, der Qualtinger hat einmal das gesagt, der Unterschied zwischen Deutschen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, der Unterschied zwischen deutschen Humor und dem österreichischen Humor ist, der Deutsche spielt einen Gescheiten und sagt, der Bundeskanzler ist ein Trottel und der österreichische Humorist spielt einen Trottel und sagt, der Bundeskanzler ist super. Und eigentlich ist der Zugang von dem Zweiten, finde ich, nach wie vor gewinnender. Weil das ist, da wird der Humor kulinarisch. Also da wird die Leute wollen ja nicht belehren. Wir waren alle etliche Jahre in der Schule und wir haben eine irrsinnige Aversion von Menschen, die uns die Welt erklären. Und deswegen ist man nicht ganz falsch dran, wenn man versucht, auch den Zuschauern zu vermitteln, wenn man über andere herzieht, da muss man sich auch selber ganz stark in Frage stellen. Das mache ich in jedem Programm ganz stark, damit ich überhaupt über andere urteilen darf. Und das ist schon der große Zugangsunterschied von deutschen und österreichischen Humor. Das machen ganz wenig Deutsche leider. Mhm. Weniger. Also es gibt aber auch, wie gesagt, es gibt großartige deutsche Kabarettisten da und Comedians, finde ich wirklich. Es gibt wirklich großartige.
Ja, aber ein bisschen um das geht's ja auch, oder? Dass man als Kabarettist dann auch auf der Bühne doch ein bisschen vielleicht frecher sein darf und eben Sachen sagen darf, die man sonst vielleicht nicht sagen würde oder sagen sollte.
Total, ja, total. Man darf sie nur nicht rausnehmen. Mhm. Ich finde nach wie vor in der Gesellschaft ist ganz wichtig, dass man sich nicht denkt, ich wäre der Bessere. Ich meine, wenn man über andere Korruption redet, ist es doch sehr lustig, wenn man das eigene Korrupte mal darstellt auf der Bühne. Wo ist man selber bestechlich? Was sind die eigenen WhatsApp-Chats? Dann kann man über die anderen natürlich auch herziehen. Aber ich finde es ja, wir brauchen nicht so tun, dass wir alle moralisch stiefgefällig Wesen sind. Das sind wir halt einfach alle nicht. Und das, ich glaube, da sehen sich auch die Zuschauer immer wieder. Die Zuschauer sehen schon, dass da viel falsch in der Welt, aber sie sehen auch, wenn sie ein bisschen in sich reinhören, ja, ich habe auch meine blinden Flecken, die versucht zu verheimlichen. Und wenn man die humoristisch darstellt auf der Bühne, lachen die leider am meisten. Das merke ich ja richtig.
Ja, die Menschen sind schadenfroh. Das habe ich auch mit Oma Sasam schon in meinem Podcast besprochen. Also es ist wirklich so, Schadenfreude ist trotzdem noch die größte Freude, oder? Also unglaublich.
Ja, Humor funktioniert sowieso immer darüber, dass einer eigentlich einen Schaden erleidet. Ja, Im besten ist es, wenn der Erzähler eine Geschichte erzählt, irgendwas, was immer passiert ist, egal bei einer Verkehrskontrolle oder in einem Supermarkt und er schnarrig schlecht aussteigt, lachen die leider am meisten, weil das ist Schadenfreude. Das ist so, ja. Unterscheidet uns auch von den Viechern, die kennen keine Schadenfreude. Also ein Affe, wenn von einem Affen ein Mensch ausrutscht auf einer Bananenschale, lacht der Affe nicht.
Dem ist wurscht.
Der denkt sich, die schöne Banane.
Ja, ich wollte gerade sagen, solange er die Banane selber vorher gegessen hat, ist ihm wurscht.
Ja, genau.
Aber nochmal auf dieses deutsche-österreichische zurückzukommen. Für dich persönlich, was findest du ansprechender?
Ich kann jetzt, das kann man nicht in Ländern. Ich bin ja sowieso nicht so nationalistisch denken, dass ich jetzt sage, Deutsch oder Österreich. Mhm. Es gibt großartigen französischen Humor. Auf Netflix gibt es Stand-Up-Comedy aus Frankreich. Die habe ich vor kurzem gesehen. Aber ich gesagt, das ist großartig. Das muss man sich halt mit Untertiteln anschauen. Das ist so vom Menschen abhängig. Es gibt großartige Leute, wirklich aus jedem Land. Es vermischt sich auch der Humor immer mehr, weil wir halt international von den ganzen Serien und Comedy-Serien und der Humor wird immer, der wird sogar eher angepasster. Die Humorfärbung wird ähnlicher als früher, das war mal vor. Wir haben schon was Österreichisches. Das Österreichische ist immer das Lamoyante und diese Opferrolle vom österreichischen Humor, das haben andere weniger. Und das ist manchmal ein bisschen Wärzer, also ein Kabarettprogramm, wo nie der Tod oder der Friedhof erwähnt wird, das ist kein Kabarettprogramm in Österreich. Aber sonst gibt's ja, gar nicht, ja, ähnelt sich's manchmal auch schon wieder, ja. Es hängt alles von dem Menschen selber ab. Das hängt wirklich von diesem Individuum ab, der auf der Bühne steht, ja.
Mhm. Ich würde es frech behaupten, deinen Namen kennen viele, aber ich bin mir nicht sicher, ob viele von unseren Hörern dich auch schon live gesehen haben. Aber vielleicht magst du es mal kurz erzählen, was uns denn so erwartet, wenn wir zu einem Kabarett von dir kommen, zu einer Vorstellung.
Das ist ganz schwierig. Also ich lehne mich jetzt nicht draus, und beginne Pointen zu erzählen, aber das, was ich gern mache, ist halt über die, ich betrachte gerne den Alltag. Also ich bin ein Alltags, bei einem Alltag nehme ich das Vergrößerungsglas, die Lupe, und schaue halt auf Situationen. Und das fängt an bei Situationen, die wir in der Pandemie erlebt haben, bis zu Situationen, die wir eigentlich erleben am Arbeitsplatz, bis zu Situationen, die wir erleben, wenn wir in die Natur gehen, ja. Und dann schaue ich, wie verhalten sie die Leute? Und das betrachte ich mit Vergrößerungsglas. Und da handle ich mich so irgendwie so durch 14 verschiedene Themen im Programm. Und in dem Programm mache ich jetzt sehr viel so Selbstversuche für die Leute. Da gehe ich sogar Eis schwimmen und so weiter. Und schaue, warum machen das plötzlich so viele Leute? Was ist der Kick daran? Und versuche halt verschiedene Alltagsbetrachtungen heranzunehmen. Das ist ungefähr. Und dazwischen mache ich ein bisschen Musik diesmal. Ja, so ist es. Mhm.
Themen aus der Gesellschaft, was gerade passiert, auch erzählen, aber lustig. Und das ist wirklich eine große Kunst. Aber singen und musizieren, wie stellen wir die da auf der Bühne vor? Bist du der Klaviertyp?
Ja, ich habe ein ganz kleines Keyboard, das hat 32 Tasten diesmal. Ah. Das ist so klein wie nur irgendwas. Und da spiele ich halt, da spiele ich ganz viel kurze Lieder. Da habe ich so Lieder, wo ich immer einen Anfang, einen Mittelteil oder einen Schluss habe und der Rest fällt mir. Und dann können auch die Leute mir helfen, vielleicht noch, wie es weitergehen könnte. Und das sind nur ganz zerrissene Lieder, weil es geht darum, dass wir halt so unkonzentriert sind. Die Menschen sind ja alle, wir können uns ja nicht lang konzentrieren. Und deswegen werden auch die Lieder immer unkonzentrierter.
Mhm. Das heißt, das Publikum in den ersten Reihen, das ist bei dir besonders gefährdet, erstens, weil sie mitmachen müssen und zweitens, weil sie angesprochen
werden. Nein, sie müssen nicht mitmachen. Ich nehme niemanden, mache ich auch nicht, wenn ich mit, aber wenn sie können. Das ist irgendwie, das ist so, ich sage immer, wie in einem Swingerclub, alles kann, nichts muss sein. Also so ist es einfach.
Okay, ja. Also freuen wir uns, wenn du dann in Kärnten bist und die Kärntner mit dir swingen können, Klaus. Ich würde mit dir jetzt zum Schluss noch gern ein kleines Spiel spielen, das ich mit meinen Gästen immer spiele.
Sag mir deins, sag ich dir meins. Marco holt die peinlichsten Wahrheiten auf den Tisch.
Zwei Fragen, die wir dann beide abwechselnd beantworten. Fangen wir an. Worauf schaust du zuerst, wenn du jemanden kennenlernst?
Worauf schaue ich zuerst, wenn ich jemanden kennenlerne? Ich schaue mal drauf, dass er mir die Hand gibt, weil das ist mal ein Zeichen, dass er es gut mit mir meint. Wenn er mal die Faust zeigt oder beim Autofahren den Mittelfinger, dann lerne ich auch Leute kennen. Dann, also ich schaue eigentlich auf die Hand. Also es ist ein Unterschied, ob er mir die Hand gibt, eine Faust zeigt oder einen Mittelfinger.
Aber ja. Faust ist ja mittlerweile durch Corona modern, oder?
Ja, stimmt. Ja, in welche Form. Wenn er sich buchstreckt, dann ist sie anders, als wenn er sie mir entgegenhält.
Okay, das ist dann Interpretationssache. Okay, das ist gut. Wenn ich jemanden kennenlerne, ich schaue zuerst auf die Ausstrahlung bzw. auf die Augen. Wie schaut er oder sie mich an?
Ja, ja,
da kann man sehr viel rauslesen, finde ich. Gut, und die nächste Frage. Welche nervige Angewohnheit bekommst du nicht los? Aber würde jetzt ich anfangen... bei mir ist es immer so, ich greife mir ständig ins Gesicht. Ich kratze mich am Bart, du siehst das jetzt nicht, aber also bei uns zum Beispiel auch während der Arbeit im Sendestudio bei den Webcams, und ich bin die ganze Zeit mit meiner Hand im Gesicht, und wenn mir dabei zuschaut, die denken, ich bin wie ein Aff, nur dass ich mir nicht am Kopf kratze, sondern
gut, aber das ist ja für die Evolutionstheoretiker sehr gut, weil wir starben nicht, du bist der Beweis, dass wir wirklich vom Aff machen,
der lebende
von
Beweis.
Einem nackten Bärchen im Paradies abstammen. Von dem her ist es ja sehr gut, was du da machst. Du machst Wissenschaftsbeweisführung, das ist sehr gut.
Bei dir?
Mich nervt total, dass ich wahnsinnig gern den Leuten die Welt erkläre. Furchtbar. Privat. Dauernd erzähle ich denen, wie die Welt funktioniert, und ich ärgere mich währenddessen, weil ich verstehe es selber nicht, und ich glaube, dass ich mir Sicherheit gebe, indem ich den anderen erkläre, wie es sein könnte. Mhm. Das klassische Mansplaining, sagt man ja. Also ich bin total. Und wenn man irgendwer ein Problem erzählt, habe ich gleich 15 Lösungen. Und dann denkt er sich, meine Güte, ich habe jetzt 3 Monate über eine Lösung nachgedacht und jetzt kommt der daher und will mir was erzählen. Da bin ich extrem anfällig dafür, ja.
Okay.
Bin ich halt.
Machst du das dann auch so manchmal so besserwisserisch, dass du zum Beispiel wie und als ausbesserst?
Ja, nein, das nicht. Ich bessere nicht andere aus, aber ich erkläre, wie man es machen muss. Ja, also ich bin sofort erstens, zweitens, drittens, viertens. Ich habe sofort einen Plan für den anderen. Für mich selber habe ich eh nie einen Plan, aber für andere habe ich wahnsinnig viele Pläne.
Okay, das heißt, diskutieren mit Klaus Eckel ist schwierig.
Ja, ist mühsam.
Klaus Eckel bringt einfach 1000 Argumente.
Was den anderen herausfordert, wenn man andere ein Problem erzählt, dann dann schicke ich ihm Links, Tausende, die er überhaupt nicht haben will, dann schicke ich ihm Bücher und dann, nein, furchtbar, ich bin ganz schlimm. Mir erzählt auch keiner mehr von seinem Problem, aber da hat er noch mehr.
Wie mache ich aus Problemen noch mehr? Ja. Wer was für dein nächstes Buch vielleicht?
Ja, das ist eine Idee. Ja.
So in die Richtung. Sehr schön. Klaus, vielen Dank für deine Zeit, hat mich sehr gefreut, war wirklich sehr, sehr lustig. Ich freue mich, wenn wir dich wieder auf der Bühne sehen. Die Schlussworte hast du, Wünschen, Bitten, Beschwerden, Anregungen.
Zum Schluss vielleicht eine kurze Weise, die ich immer sage, weil vielleicht die Leute arbeiten und da darf man nie vergessen, wer sich in der Arbeit an Haxen ausreißt, wird in der Freizeit humpeln.
Lustig, der Kabarett-Podcast mit Marco Czarnik.